Wir freuen uns, dass wir jetzt auch dein Wort hören dürfen. Und ich möchte gleich die Evi nach vorne bitten. Sie predigt heute. Darf ich noch für dich beten? Bestimmt. Gut. Dann bete ich noch für dich. Ihr dürft übrigens mitbeten, wenn wir hier die Leute segnen, die predigen, weil ich sage dir eins, wenn du hier predigst, du brauchst das Gebet. Das ist einfach so. Jesus, so danke ich dir dafür, dass du deinen Geist geschickt hast, dass wir einfach verstehen, dass wir hören, dass es in unser Herz hineinfällt, dass es umsetzt. Weil du leitest uns in alle Wahrheit. Du bist derjenige, der da ist. Und so segne ich jetzt einfach die Evi und ich segne uns als Zuhörer, dass wir offen sind für dein Wort und dass wir einfach bereit sind, das auch umzusetzen. Amen.
Vielen herzlichen Dank. Es freut mich, man braucht wirklich Gebet. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mir schon lange auf dem Herzen ist. Und dann hat Gott noch mal so dazu gesprochen, dass ich dachte, das ist witzig, wie Gott das manchmal macht. Ich lese meine Bibel von vorne nach hinten, aber gleichzeitig das Neue und Alte Testament. Und ich war im Neuen Testament jetzt beim Lukas 19 und da kommt eine Geschichte und die hat der Markus letzte Woche schon angesprochen, nämlich die Geschichte von Jesus und Zachäus. Ich lese euch mal den Anfang ein bisschen vor. Da steht, Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, rief er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Als ich diese Geschichte gehört habe, ich versuche gerade noch meinen Laptop umzustellen, aber er macht nicht, was er soll. Als ich diese Geschichte gehört habe oder gelesen habe, dann habe ich gedacht, eigentlich komisch. Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem. Also Jesus ist unterwegs. Es kommt bald Ostern. Ein paar Geschichten weiter geht es los mit Ostern. Und wir sind jetzt auch auf dem Weg auf Ostern zu. Jesus begegnet dem Zachäus und das erinnert mich als erstes an diese Kinderlieder. Ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum. Ihr kennt es vielleicht. Wir haben das mit unseren Kindern gesungen. Aber dann steht hier, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Da dachte ich, wow, da ist richtig was passiert bei dem Zachäus. Und Jesus sagt dann, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Das hat mich irgendwie stutzig gemacht. Ich dachte, hat Rettung jetzt was damit zu tun, dass man Geld zurückgibt? Das habe ich noch nirgends vorher gehört. Ich dachte immer, man braucht Jesus in seinem Herzen, dann wird man von Neuem geboren und dann ist man Christ geworden. Aber das hat der gar nicht gesagt. Der wollte den nur sehen, hat den eingeladen und hat er sein Geld zurückgegeben. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Rettung erfahren. Und ich fand das komisch. Und dann dachte ich, offensichtlich hat diese Umkehr bei dem Thema Geld einen ganz großen, nein, das hat nicht einen Einfluss, sondern man muss sagen, da umgekehrt zu sein, heißt, ich bin wirklich umgekehrt. Dieses Thema Geld kommt ja eigentlich vorher noch gar nicht vor. Zachäus war halt ein Sünder, der hat Leuten Geld weggenommen, der war einer, der hat am Zoll gesessen und einfach immer zu viel kassiert von seinen Leuten. Und jetzt ist er umgekehrt und sagt, ich gebe ganz viel zurück und wenn ich die Leute betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Ich habe mich gefragt, woher hat er denn plötzlich so viel Geld? Vierfach erstatten heißt ja, von dem, was er zu viel genommen hat, mal vier, wo hat er das denn her? Da muss richtig was passiert sein bei dem Kerl. Und Jesus sagt, heute ist hier Rettung hingekommen. Ich fand das sehr interessant und ich möchte euch Geschichten von Jerusalem erzählen. Nämlich auf dem Weg nach Jerusalem sind diese Geschichten passiert, so wie wir jetzt auf dem Weg sind auf Ostern hin. Und ich möchte euch einige von diesen Geschichten erzählen. Das erste ist dieses hier. Ich habe das nochmal fett gemacht, wo es heißt, die Hälfte werde ich den Armen geben und ich werde sie ihnen vierfach erstatten, wenn ich sie betrogen habe. Die nächste Geschichte steht nur ein bisschen weiter. Das ist Lukas 19, Verse 11 bis 27. Und da geht es um 10 Diener und die haben alle gearbeitet. Jesus beschreibt es als Gleichnis und diese Diener haben gearbeitet und haben verschieden lange gearbeitet. Die einen kamen früh, die anderen kamen später und er hat mit allen, der Gutsherr hat mit allen ausgemacht, wie viel sie verdienen und am Ende hat er bei den Letzten angefangen, die zu bezahlen und natürlich dachten die, die morgens angefangen haben, das ist super, die kriegen den ganzen Tageslohn, werden wir doch mehr bekommen. Stimmt aber nicht. Sie haben nicht mehr bekommen. Sie haben das Gleiche bekommen wie die anderen auch. Und sie fanden das ungerecht. In Lukas 19 steht Vers 24, nehmt diesem Diener das Geld ab und gebt es dem, der seinen Anteil verzehnfacht hat. Aber warfen sie ein, dieser Diener hat doch schon genug. Ja, entgegnete der König, aber denen, die ihren Anteil gut nutzen, wird noch mehr gegeben werden. Jene jedoch, die nicht treu damit umgehen, wird auch das Wenige, das sie haben, noch genommen werden. Das Gleichnis von denen, die das vervielfältigen sollten. Jesus sagt, die viel haben, die werden noch mehr bekommen. Warum? Weil sie treu waren und die nicht treu damit umgehen, die kriegen noch das weggenommen, was sie haben. Danach wird beschrieben, wie Jesus triumphal nach Jerusalem einzieht. Das sind die Palmzweige und so weiter. Palmsonntag ist, glaube ich, in 2 Wochen. Das ist die Situation, der triumphale Einzug nach Jerusalem. Danach sehen wir Jesus, wie er über Jerusalem weint, traurig über eine Stadt, die ihn nicht erkennt. Traurig über Menschen, die sich nicht für ihn interessieren. Und dann kommt er in den Tempel. Und schon wieder geht's um Geld. Das ist eigentlich komisch. Schon wieder geht's um Geld. Dort geht Jesus hin, sieht, dass das Haus Gottes wie so ein Basar aussieht. Das wäre so ungefähr, also so kann man sich das vorstellen, wenn hier jetzt der Tempel wäre und da im Foyer wären lauter Verkaufsstände. Alles voll. Und Jesus kommt rein, sieht es und mit zum ersten Mal beschriebener Wut, würde ich sagen, aber nicht nur Wut, sondern auch Überzeugung, dass das nicht gut ist, steht hier, dann ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler von ihren Ständen zu vertreiben. Er sagte zu ihnen, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und auch da hat Jesus sich dagegen gewendet, dass Leute mit dem Geld im Tempel, wo ja eigentlich gebetet werden sollte, im Vorhof des Tempels, handeln, Geld wichtiger ist. Und das hatte schon seinen Sinn. Es gab nämlich eine Vorschrift, dass die Leute am Tempel Sachen kaufen konnten. Wenn sie von zu weit her kamen, dann konnten die ihre Sache, die sie Gott bringen wollten, umtauschen in Geld und vor Ort gegen das Geld wieder Sachen kaufen. Das hat Sinn gemacht. Aber er hat gesagt, was macht ihr hier eigentlich? Das ist gar kein Tempel mehr. Ihr solltet doch hier beten. Dieses Haus sollte benutzt werden, um Gott zu ehren. Um ein Haus für alle Völker zu sein. Ich bin so froh, dass dieses Brothaus ein Haus für alle Völker ist. Mit so vielen verschiedenen Gemeinden, wie sich hier drin treffen. Aber Geld soll nicht die Rolle spielen. Und Jesus hat es da angeprangert und hat gesagt, nee, so geht das nicht. Danach kommt die Frage nach der Vollmacht von Jesus und dann das Gleichnis von den bösen Bauern. Und dann geht es schon wieder um Geld, um Steuern für den Kaiser. In Lukas 20, 20 bis 25 heißt es, sag es nun, ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Da sagte er, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott das, was Gott gehört. Also ja, Steuern muss man zahlen. Die Steuern gehören dem Kaiser, aber das hat nichts damit zu tun, gebt Gott, was Gott gehört, zum Beispiel Ehre. Schon wieder Gespräch über Geld. Ist euch das mal aufgefallen? Mir war das noch nie so aufgefallen, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ein Ding nach dem anderen über Geld macht. Ich dachte immer, der beschäftigt sich damit, dass er sterben wird, dass er die Menschheit erlösen wird und alles Mögliche. Und er spricht alle paar Verse wieder über Geld. Das ist doch komisch. Mich hat das echt beschäftigt. Und es kommt noch eine Geschichte in Lukas 20, ein bisschen weiter. Lukas 21, da haben wir... Also das kommt in Lukas 20 noch, das Gespräch über die Auferstehung. Er sagt nochmal, er wird sterben. Und auch die Frage, hey, wessen Sohn ist denn der Christus? Also schon bewegende Fragen. Und dann sind sie wieder im Tempel und er sieht das Opfer der Witwe. Und die Witwe gibt was in diesen Opferkasten und gibt offensichtlich mehr, als sie geben könnte. Sie gibt alles, was sie hat. Und dann steht da, während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss, sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Offensichtlich hat es Jesus bewegt und er hat darüber nochmal gesprochen, hat gesagt, hey, diese Frau, die hat jetzt nicht so viel gegeben. Von der Menge her war das nicht wichtig. Aber Jesus hat das Herz angesehen und hat gesagt, diese Frau gab alles, was sie besaß. Und weil sie das gemacht hat, hat Jesus das mit aufgenommen und es steht in unserem Wort, als Jesus nach Jerusalem ging und jeder kann es nachlesen. Kurz danach spricht Jesus noch einmal über die Zukunft und in Vers 22 geht es dann los mit dem Verrat des Judas. Und der Verrat des Judas, auch das ist mir noch aufgefallen, ist ja schon wieder etwas um Geld. Er hat das Wissen verkauft, wo Jesus sich aufhält und hat Jesus verraten für 30 Silberlinge. Für Geld. Sein Herz wurde voll von diesem, ich will das jetzt sagen, ich will Jesus verraten, weil sein Herz wurde vom Teufel erfüllt, so sagt die Bibel. Und dann kommen wir an Abendmahl, in Tod und Auferstehung und in die ganze Ostergeschichte. Das lassen wir jetzt noch für ein paar andere Male. Wir haben ja noch öfters Gottesdienst bis Ostern. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen drüber sprechen, was Geld eigentlich für eine Rolle spielt in unserem Leben und was auch die Bibel sonst noch über Geld sagt. Und ich habe extra mit Thias und mit Philipp auch gesprochen, habe gesagt, ich würde das gerne irgendwann predigen, weil ich kriege kein Geld von der Gemeinde. Niemand kann sagen, ich habe was davon, wenn ich über Geld spreche. Und wir haben das Opfer heute eingesammelt, bevor die Predigt ist, damit niemand denkt, ich predige das, damit ihr mir opfert. Es ist schon hier drin. Das war nicht die Absicht dahinter, sondern mir geht's heute darum, wirklich auch zu sehen, wie wichtig Jesus dieses Thema war, als er auf Jerusalem zuging. Das hat mich fasziniert, als ich meine Bibel gelesen habe. Und auch nochmal drüber zu reden, was das Geld mit unserem Herzen macht. Dieses Bild habe ich gefunden, die Jacke auf und es ist nur Geld drin. Normal sollte dort ein Herz sein. Aber bei diesem Bild ist Geld drin. Matthäus 6, 21 heißt es, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und in Epheser 5, 3 steht, weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Da wird also Habgier gleichzeitig genannt mit Unzucht, mit Unreinheit, mit allem, was sonst noch als Sünde klassifiziert wurde. Habgier fällt also genau unter die gleiche Kategorie wie alle anderen Sünden auch, von denen wir genau wissen, nee, die will ich nicht haben. Aber Habgier steht nicht so genau fest. Das kann man nicht genau nachlesen, wann bin ich jetzt habgierig. In Kolosser 3, Vers 5 steht, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Geldgier ist Götzendienst. Also wir beten das Geld an, statt Gott anzubeten. Und im 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Also die Wurzel aller möglichen Übel. Ja, was ist das denn? Habt ihr euch das mal überlegt? Geldgier als Wurzel von ich esse zu viel? Geldgier als Wurzel von ich mache was anderes, Geldgier als Wurzel von allem möglichen Übel. Ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn unser Herz ans Geld gebunden ist, dann ist es nicht frei, dann ist es voll mit anderen Sachen. Und so will Gott eigentlich nicht, dass unser Herz voll ist mit Geldgier. Ich habe mir überlegt, ich würde gern einmal so quer durch die Welt gehen und gucken, wie wird denn mit dem Geld umgegangen in Gemeinden weltweit? Erschreckt nicht, ich habe eine große amerikanische Flagge gefunden. Der 10. heute. Ich habe mir überlegt, wo kommt das her oder wie wird es heute gehandhabt? Und in USA nennt man das Tithing, den 10. geben. Und das ist absolut üblich. Und ich habe einen Text gefunden, der sagte, ich hoffe, das stimmt, Ende des 19. Jahrhunderts gab ein Menschen, der hieß Thomas Kane, und der hat ganz viele Publikationen zu Geld und Segen gemacht und hat immer wieder gesagt, wenn du gibst, dann wirst du gesegnet. Und das hat er an ganz viele Gemeinden in den USA verschickt und bis heute hält sich das so, dass man immer sagt, wenn du viel gibst, Gott segnet dich. Und diese Kombination aus Geld und Segen ist sehr verflochten, oder wie sagt man das? Das heißt, jeder, der gibt, denkt vielleicht, ich krieg dann auch einen Segen zurück. Und Tithing ist sehr normal. In den USA gibt es aber auch keine Landeskirchen. Da gibt es keine Kirchen, die Steuern einziehen. Die Kirchen leben alle von dem, was reinkommt, was gespendet wird. Und insofern ist es ja auch normal, dass es Geld braucht. Auf dem afrikanischen Kontinent, wo ich bis jetzt weiß und wo ich war, ist es so, dass man Opfer nach vorne bringt, dass man bei uns das Opfer hier nach vorne bringt, haben wir übrigens auch von unseren afrikanischen Geschwistern nach uns gelernt, die das immer so schön tanzend in der Reihe, die machen das ein bisschen besser als wir, die machen das so im Kreis. Aber die bringen es nach vorne als ein Opfer für Gott. Und bei den afrikanischen Gemeinden wird meistens der 10. getrennt vom Opfer eingesammelt. Und dann kommt es oft im Umschlag und da steht drauf, das ist mein 10. und das wird extra gesammelt. Und es ist auch nicht unüblich in afrikanischen Gemeinden, dass zum 2. und zum 3. Mal gepredigt wird und jetzt geben wir noch ein Opfer und der Herr segnet uns noch mehr und jetzt geben wir noch ein Opfer für die Armen und noch ein Opfer für das. So dass man als Deutscher manchmal denkt, das drückt mir hier ein bisschen die Kehle zu, das ist mir zu viel. So habe ich es schon öfters empfunden. Aber das ist auch unsere kulturelle Empfindung, weil wir es so nicht kennen. Wenn jemand wenig Geld hat, braucht es manchmal ja auch eine Zeit, bis man weiß, wie viel möchte Gott, dass ich es gebe. Wie ist denn das in deutschen Freikirchen? In der deutschen evangelischen Kirche, übrigens Philipp predigt heute in der evangelischen Kirche nebenan, der ist eingeladen worden, dort zu predigen. In der evangelischen Kirche gibt es Kirchensteuer. Die Kirchensteuer beträgt in Baden-Württemberg 8%, sonst 9%, aber nicht vom Brutto- oder Nettolohn, sondern von der Kirchensteuer. Also ein relativ geringer Satz, sag ich mal, obwohl trotzdem Leute aus der Kirche austreten, weil sie diese Kirchensteuer nicht mehr zahlen möchten. Aber es gibt auch andere Gründe, die vielleicht vorrangig sein könnten. Die deutschen Freikirchen, alle insgesamt, finanzieren sich aus Spenden. Und bei den meisten ist es so, dass die Spenden reinkommen, davon Pastoren gezahlt werden, davon die Gemeinde gezahlt werden, davon alles gezahlt wird, was man in der Gemeinde tut. Und als ich mich zu Jesus bekehrt habe, damals haben wir noch ganz einfach gelernt, man gibt den Zehnten. Und daraus finanziert sich die Gemeinde. Und deswegen dachte ich, ich möchte mit euch einmal kurz gucken, wie ist denn das mit dem Zehnten heutzutage und wie war das auch früher? Die Geschichte mit dem Zehnten, das habe ich jetzt nochmal so richtig durchgelesen und durchstudiert, die fing schon sehr früh an, lange bevor es das Gesetz gab. Nämlich das erste Mal hat Abraham den Melchisedek getroffen und am Ende, das wird im Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 2 nochmal gesagt, aber es kommt eigentlich aus 1. Mose 14, Vers 20, dort steht, da nahm Abraham den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte und gab ihn Melchisedek. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und auch König des Friedens, denn Salem bedeutet Frieden. Der Abraham hat von allem, was er erbeutet hatte, 10% genommen und hat das diesem Melchisedek geschenkt. Melchisedek als ein Typus schon auf Jesus hin. Das hat ihm aber niemand gesagt, dass er das machen soll. Das hat er von sich aus getan. Und da steht auch nicht, dass er das von jetzt ab immer gemacht hat, sondern hat es einmalig gemacht. Dann gibt es die Geschichte von Jakob. Der Jakob hat mit Gott gerungen. An einer Stelle, das war, vielleicht kennen manche von euch die Geschichte, wo er so einen Engel hat rauf und runter steigen sehen in den Himmel, wo er Gott begegnet ist. Dort hat er mit Gott gerungen, hat ein Gelübde gemacht. Und dann hat er gesagt, an der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, da soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Da gab es auch keiner, der ihm gesagt hat, dass er das machen soll. Er hat einen Stein dahingestellt und interessant finde ich, dass es da heißt, das soll ein Haus Gottes sein. Das war ja nur ein Stein, das war kein Haus. Aber er sagt, das soll das Haus Gottes sein. Und dann sagt er, ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Und das war schon ein Versprechen auf die Zukunft hin, wo er das gemacht hat. Später kam das Gesetz und die Israeliten haben genaue Anweisungen bekommen, was sie machen sollen. Und da habe ich jetzt drüber geschrieben, das Erste und Beste für Gott. Im 2. Mose 23, Vers 19 steht, bringt das Beste von den ersten Erträgen in das Haus des Herrn, eures Gottes. Interessant, weil bei Jakob war es ja nur ein Stein, aber er hat schon vom Haus gesprochen. Und hier steht wieder, bringt es in das Haus des Herrn, eures Gottes. Aber was? Das Erste und Beste von euren Erträgen. Also nicht, wenn ich was ernte, dann nehme ich erstmal selber und dann gucke ich, ob was übrig bleibt. Und wenn was übrig bleibt, kann ich Gott auch noch was geben. Sondern das Erste und Beste sollte in das Haus des Herrn kommen. Im 3. Mose 27, Vers 30 bis 32, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Will jemand seinen Zehnten loskaufen, muss er dessen Wert zuzüglich 20% bezahlen. Auch jedes zehnte Tier eurer Rinder, Schaf- und Ziegenherden gehört dem Herrn. Bei der Zählung soll jedes zehnte Tier ihm geweiht sein. Also eigentlich ja praktisch, dass Gott gesagt hat, jedes zehnte. Wenn er jetzt gesagt hätte, ein Achtel oder ein Zwölftel, dann hätten wir immer komisch rechnen müssen. Bei jedem Zehntel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das raus gehört Gott. Jedes zehnte Tier für Gott. auch ein Zehnter alle Erträge des Landes. Und das gehört dem Herrn und es ist heilig, heißt ausgesondert. Damit kann keiner was anderes machen, das war für Gott ausgesondert. 4. Mose 15, Vers 20 und 21. Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn. Das will nicht. Und ist heilig. Will jemand seinen Zehnten loskaufen? Im Moment, da bin ich eins verrutscht. Doch bringt einen Kuchen als Abgabe aus dem ersten Mehl, das ihr mahlt. Und dann steht da, alle kommenden Generationen sollen das auch so tun. Und das finde ich auch spannend, weil ein Zehnten, also ein Kuchen aus dem ersten Mehl, also sie mussten nicht nur das erste Mehl nehmen, die mussten daraus noch was machen. Und dann sollten die das als Abgabe bringen. Und dann haben die gesagt, ja, und das sollen alle kommenden Generationen so machen. Also eine Anweisung von jetzt bis in die Zukunft. Im 4. Mose 18, Verse 21, 23 und dann 26 bis 27. Den Leviten will ich den zehnten Teil aller Einkünfte der Israeliten zum Erbbesitz für ihren Dienst, den sie im Heiligtum ausüben, geben. Gib den Leviten folgende Anweisung, so heißt es dann Vers 26. Wenn ihr den zehnten Teil der Einkünfte von den Israeliten einnimmt, den ich euch als Erbbesitz überlassen habe, sollt ihr ein Zehntel davon, also einen Zehntel des zehnten Teils, dem Herrn als Weihgabe bringen. Das ist spannend, weil da sagt Gott, wenn ihr was gebt, dann gebt den zehnten Teil, damit die Leviten, die keinen anderen Besitz hatten, die haben nämlich nichts gekriegt von dem Land, was die Israeliten verteilt haben, sondern die sollten sich ganz um die Sache des Herrn kümmern. Und die haben den zehnten Teil bekommen und sollten sich davon ernähren, sollten davon leben. Aber weil die ja dann nicht den zehnten geben konnten und dieses Geben des Zehntens offensichtlich was mit dem Herzen macht, nämlich ich muss mir sagen, ja, ich vertraue Gott, ich gebe den Zehnten ab, so wie er es gesagt hat, deswegen sollten die Leviten selber von dem Zehnten den Zehnten wieder abgeben. Das finde ich lustig, weil braucht Gott das Geld? Nö, ich glaube, brauchen tut er das nicht. Die Leviten brauchten das, was gebracht wurde, damit sie leben konnten. Und die Israeliten hatten die Aufgabe, 10% zu bringen. Aber die Leviten haben davon nochmal 10% gegeben, damit sie auch geben konnten. Damit ihr Herz frei war zu geben. Und das ist hier manchmal auch so. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, aber ich glaube, bei uns ist es auch so, dass die Pastoren, wenn sie angestellt sind, selber von ihrem, was sie bekommen, was ja aus dem Zehnten der Gemeinde oft gezahlt wird, auch nochmal Geld geben, damit sie selber Gott Ehre geben können. Und auch wir als Gemeinde geben von unserem Zehnten, was wir bekommen, ein Zehntel weiter zum Beispiel in die Mission. Ich glaube, dass das von dieser Stelle herkommt. Eine andere habe ich nicht gefunden, wozu es passen würde. Interessant ist, dass es in Israel noch zusätzliche Zehnte gab. Und jetzt werdet ihr vielleicht staunen. Das gab noch einen Zehnten zum Festessen vor Gott. Das ist im 5. Mose 14, Vers 22 bis 29. Gebt jedes Jahr den zehnten Teil dessen, was auf euren Feldern wächst, ab. Bringt diese Abgabe an den Ort, den der Herr, euer Gott, sich erwählt, damit dort sein Name verehrt werde und verzehrt sie in seiner Gegenwart. Das gilt für euer Getreide, euren Wein, euer Olivenöl, die erstgeborenen männlichen Tiere aus euren Schaf-, Ziegen- und Rinderherden. Dadurch sollt ihr lernen, dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht zu begegnen. Krass, oder? Das ist nochmal ein anderes Opfer. Das heißt, die sollten ein Opfer bringen, sollten dadurch lernen, den Herrn mit Ehrfurcht zu begegnen. Aber das soll dort soll sein Name verehrt werden und die sollen das Opfer, was sie bringen, in seiner Gegenwart verzehren, sich freuen an dem, dass sie was bringen konnten. War also ein Festopfer. Ein Opfer, wo sie was gebracht haben und alle zusammen gegessen haben. Und dann finden wir noch Sozialabgaben. Im 5. Mose 26, 12 steht, in jedem dritten Jahr sollt ihr den Leviten, Ausländern, Waisen und Witwen den 10. Teil eurer Ernte geben, damit sie in euren Städten genug zu essen haben. Das heißt, damals wurde aus diesem 10., der dann noch alle 3 Jahre erhoben wurde, wurde das gemacht, was heute vielleicht unser Staat manchmal macht, nämlich umzuverteilen an die, die zu wenig haben. An die Ausländer, die Witwen, die Waisen und die Leviten. Ich habe ein bisschen geforscht, weil mir das komisch vorkam, aber ich finde ganz viele Publikationen, die sagen, eigentlich waren die Abgaben der Israeliten damals damit 23,3%. Ganz schön viel. Findet ihr nicht? Ich finde, es ist viel. Heute ist unsere Kirchensteuer 8-9%, aber nur von der Steuerlast. Und das ist, weiß nicht, was du für einen Steuersatz hast, aber jedenfalls lange nicht so viel. Es kam vor, dass die Israeliten vergessen haben, ihren Zehnten zu geben. Meistens hat das Volk das, was sie gelernt haben, nur so lange gemacht, wie diese eine Generation noch da war, die das wusste. Und irgendwie ist das Gedächtnis kurz. Dann haben die das schon wieder vergessen. Und die nächste Generation hat es nicht mehr gemacht. Beim Hiskia war das der Fall. Die haben dieses Gesetzbuch nicht mehr gehabt. Es wurde dann wieder gefunden. Und dann steht da in 2. Chronik 31, Vers 5, und er forderte die Einwohner Jerusalems auf, den Priestern und Leviten den festgesetzten Teil ihres Einkommens abzuliefern, damit diese sich ganz dem Gesetz des Herrn widmen konnten, sozusagen Vollzeit angestellt. Sobald die Anordnung bekannt wurde, brachte das Volk viele Erstlingsfrüchte der Ernte, Korn, neuen Wein, Öl, Honig und andere Feldfrüchte. Dazu spendeten sie den Zehnten von allem, was sie besaßen. Boah, was sie besaßen, nicht was sie jetzt gerade an Umsatz hatten oder so. Die haben richtig nochmal eingesammelt, weil sie haben gemerkt, wir haben das vernachlässigt. Hallo, wir haben das ganz vergessen. Dieses Buch Gottes, wo das drin stand, das war irgendwo verstaubt in der Ecke. Und jetzt kam es wieder raus, wurde vorgelesen und reagiert haben sie darauf, indem sie es umgesetzt haben in ihrem Leben. Und zwar sofort, alle zusammen und haben richtig was zusammengebracht. Dann kommen wir zu einem Vers, in Maleachi 3, Vers 10, gibt es eine Aufforderung zur Umkehr. Da heißt es nämlich zuerst, dass Gott beklaut wurde. Und die Israeliten haben gesagt, wie, womit haben wir dich betrogen? Und dort steht, bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Das ist das letzte Buch vom Alten Testament, fast das letzte Kapitel. Das ist alter Bund. Immer wieder heißt es, ja, das gilt nicht mehr mit dem alten Bund. Das mit dem 10., das war alter Bund. Eigentlich steht hier in Maleachi aber nicht nur, bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte, sondern da steht, bringt die 10., also eigentlich diese 3 Zehnten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und das ist echt eine Zumutung. Und andererseits ist der 10. auch der Beweis dafür, wer herrscht in unserem Leben. Vielleicht ist es kein Zufall, dass das nochmal am Ende des Alten Testamentes steht. Wir kommen gleich noch zum Neuen Testament. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch, weil ich diese Predigten genannt habe, Geschichten von Geld und Gott, möchte ich euch ein paar persönliche Geschichten erzählen. Das mache ich jetzt nicht immer, aber ich dachte, wahrscheinlich sind es nachher die, an die Bibelstellen erinnert ihr euch nicht mehr, aber vielleicht noch an die Geschichten. Ich habe früher bei Lufthansa gelernt, in Köln und in Frankfurt, und bin von Hamburg aus nach Köln umgezogen und habe ein Azubi-Gehalt bekommen. Davon konnte man ein Zimmer zahlen mit 250 Mark und ein bisschen was essen. Es hat nicht ganz gereicht, um davon noch Kleidung zu kaufen und sonst was. Aber einmal im Monat hat die Lufthansa uns bezahlt, dass wir zu unseren Eltern fliegen konnten. Und dafür hat es gereicht. Als ich dann in der Kantine war irgendwann Und ich hatte mich kurz vorher erst für ein Leben mit Gott entschieden. Und es gab, ich bin Luftverkehrskauffrau und es gab eine andere Person, der war auch Luftverkehrskauffrau, war auch Christ und der war irgendwie zwei Kurse über mir. Und einmal saß ich in der Kantine und dann kommt er auf mich zu und sagt, ja, hallo Efi, schön, dass ich dich hier treffe. Und so, sag mal, wie machst du das eigentlich? Gibst du den Zehnten auf das Brutto oder Netto? Und ich dachte, hä? Das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man in der Kantine sitzt und jemand solche Frage stellt. Und diese Frage kommt tatsächlich bis heute echt häufig vor. Ich fühlte mich damals ein bisschen ertappt, weil ich gerade mit Gott darüber verhandelt habe, wie viel Zehnte ich jetzt geben muss, weil ich ja zum ersten Mal Geld verdient habe. Und wir haben das dann diskutiert und ich habe auch mit Gott ein bisschen rumdiskutiert und gesagt, naja, eigentlich muss man es aufs Brutto geben. Aber andererseits, wenn ich doch später arbeitslos wäre, dann kriege ich ja Arbeitslosengeld und könnte ich ja davon dann den Zehnten geben. Warum muss ich denn das jetzt mitzählen? Und wenn ich später Rente kriege, könnte ich doch davon Rente geben. Warum muss ich das jetzt schon mitzählen? So habe ich hin und her diskutiert und irgendwann war es mir in meinem Herzen klar, Gott sagt, entscheide dich, ob ich herrschen soll in deinem Leben oder nicht. Und ich habe dann angefangen, den Zehnten zu geben. Und dann wurde das so eine Frage, die auch immer wieder auftauchte, auch bei uns im Hauskreis. Ich war damals in der Freien Evangelischen Gemeinde und wir hatten einen kleinen Hauskreis. Und wir waren viele Studenten, die alle nicht so viel Geld hatten. Und eine Freundin kam zu mir und sagt, das mit dem Zehnten, das klappt nicht. Ich habe einfach nicht genug Geld. Ich habe einfach nur dieses Geld zum Studieren hier. Das reicht nicht. Ich kann das nicht. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, in meiner Bibel steht dieser Vers von Maleachi, gib dem Herrn den ganzen Zehnten, probier es einfach mal aus, weil ich glaube, dass Gott zu seinem Wort steht. Und dann hat sie ein bisschen rumdiskutiert und dann kam sie einen Monat später und sagt, Efi, ich habe das letzten Monat ausprobiert, das war der erste Monat, wo mein Geld ausgereicht hat. Und das fand ich so cool, weil sie hat nicht mehr gehabt als vorher. Aber es war der erste Monat, wo ihr Geld ausgereicht hat. Noch so eine Geschichte, der Hartmut und ich haben im September geheiratet, also vor 36 Jahren, glaube ich. Und der Hartmut hat im Juli angefangen zu arbeiten, hier in Stuttgart. Und ich war noch bis Ende September in Köln angestellt und bin dann ab 1. Oktober hier angestellt gewesen. Das heißt, ich habe schon Geld verdient und der Hartmut hatte noch am Anfang des Jahres studiert und dann sich beworben und erst ab Juli gearbeitet. Also haben wir nachher unsere Steuererklärung gemacht. Dann gibt's ja die Zusammenveranlagung, also im Moment gibt's die noch, sie wollen's ändern. Und dadurch wurde uns Geld zurückerstattet. Und der Hartmut sagt, naja, das muss weg. Das braucht man nicht, das haben wir vorher auch nicht gebraucht. Wozu braucht man das? Und ich habe gedacht, aber hallo, wir haben jetzt also gerade angefangen, also wir haben noch nicht mal Möbel. Also versteht ihr, man muss ja irgendwie auch sparen oder was damit machen. Ich bin keine Schwäbin, aber wir waren halt ganz neu hier und hatten noch eine leere Wohnung. Und dann haben wir uns geeinigt und haben gesagt, wir fragen. Eine Mission, die wir damals immer unterstützt haben, hat damals gerade Geld gebeten für ein Projekt in Mali, wo es wirklich, wirklich schlecht ging, auch Hungersnot gab. Und dann haben wir uns geeinigt, wir fragen die, wenn die genug gekriegt haben für ihr Projekt in Mali, dann geben wir den Zehnten von dem, was wir bekommen haben und den Rest behalten wir für uns. Und wenn das Projekt in Mali nicht genug gekriegt hat, dann gibt's auch sonst nicht genug, dann geben wir einfach unser Geld weg. Dann haben wir die bei der Mission angerufen. Ich habe die letzten Tage den Missionsleiter von dieser Mission getroffen, habe dem das erzählt. Und die haben gesagt, nee, es kam einfach nicht genug zusammen für Mali. Dann haben wir gesagt, okay, unser Versprechen, wir geben das weg. Und haben das an die Mission gespendet, aber nicht für Mali, sondern gesagt, nehmt es dafür, wo ihr es braucht. Und die haben gesagt, zum Glück, wir konnten nämlich die Leute in Deutschland nicht mehr bezahlen, die hier die Mission leiten und haben das dafür dann verwenden können. Aber Gott hatte zu unserem Herzen gesprochen. Wir haben über die Zeit immer wieder mal was für verschiedene Missionare gespendet, weil uns das einfach auf dem Herzen liegt. Aber es gab eine Zeit, wo ich mit Gott ein bisschen sauer war. Wir hatten nämlich 3 Kinder, wie ihr wisst, und wir waren mit 3 Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung. Und wer das mal gemacht hat über längere Zeit, der weiß, das ist ziemlich blöd. Weil die waren alle 3 in einem Zimmer und es gab zwei große Schränke und es gab eine Wickelkommode und es gab drei Betten und es war überhaupt kein Platz mehr und alles voll Spielzeug. Und irgendwann habe ich gedacht, ich krieg einen Vogel hier, ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr aushalten und habe mit Gott geredet und habe gesagt, hör mal zu, wir kümmern uns hier um dein Reich und spenden für dein Reich und du kümmerst dich überhaupt nicht um uns. Gott hält es aus, wenn man mal mit ihm schimpft. Dann haben wir nach Wohnungen geguckt. Ich glaube, wir haben 4 Jahre lang alle Mietwohnungen angeguckt, die man ein bisschen größer in Korntal findet. Manche waren da bei Günther und Isolde um die Ecke. Wir haben gesagt, ja, wollen wir nehmen. Haben wir nicht gekriegt. Warum? Weil wir 3 Kinder haben und die sind laut und haben Fahrräder und Krach und was weiß ich. Und dann mussten wir wieder weitersuchen. Und irgendwann haben wir von einer Wohnung erfahren, die verkauft werden sollte und es wusste noch niemand anders. Und dann haben wir mit denen gesprochen und dann haben wir mit der Bank gesprochen und an dem Tag rief meine Mama an und sagte, naja, wenn ihr dann mal eine Wohnung kauft, dann kriegt ihr schon noch Geld. Und ich sagte, toll, aber ich kann ja nicht zur Bank gehen und sagen, da kommt noch was. Wie viel ist denn was? Und ich hatte zu Gott gesagt, ich brauche den Betrag X noch, damit wir das sinnvoll rechnen können, damit das noch aufgeht und wir das hinterher schaffen mit der Rate, brauchen wir noch den Betrag. Und der war 5-stellig. Und dann sagt meine Mama, ja, das ist so viel und das war das Doppelte. Und das hat mich so irgendwie beschäftigt, hinterher zu sehen, Gott hat sich nicht lumpen lassen. Wir haben das tatsächlich bekommen. Meine Eltern haben es uns nicht vorher gegeben, weil sie immer dachten, wir geben es dann in die Mission. Und deswegen haben sie es aufbewahrt. Das war von meinem Opa. Haben sie es aufbewahrt, bis dieser Tag kam. Und wir konnten dann die Wohnung kaufen und sind gut hingekommen mit der Finanzierung. Und Gott hat sich doch gekümmert. Es stimmte nicht, dass er sich nicht gekümmert hat. In unserer Wohnung hatten wir dann so ein Regal stehen, oben bei den Kinderzimmern. Und in diesem Regal standen 3 kleine Spardosen. Und das haben die Kinder so gewollt. Wir haben ihnen nämlich erklärt, dass man Gott Geld gibt, weil wir ihn damit ehren. Und dann haben sie gesagt, sie wollen das auch. Und dann haben sie 3 Spardosen gemacht. 1 war immer für die Pastoren, 1 Sparschweinchen war für das Gemeindehaus und 1 war für die Mission. Und dann haben sie immer, wenn sie Taschengeld gekriegt haben, haben sie sich überlegt, wo sie es jetzt reinstecken wollten. Und das ist eigentlich ja witzig. Es ist so ein bisschen wie der 10. von dem 10., weil wir hatten ja schon von dem Geld, was wir kriegen, den 10. gezahlt und haben den Kindern Taschengeld gezahlt. Aber ich finde es so wichtig, dass Kinder selber lernen, von dem bisschen, was sie haben, ein Stück abzugeben, weil das ihr Herz formt. Und weil sie wissen, ich behalte nicht alles Geld für mich, ich gebe Gott was davon ab. Die Spardosen standen ziemlich lange rum. Ab und zu haben wir eine mitgenommen und ausgeschüttet in so einen Opfereimer und haben gesagt, heute für die Pastoren oder heute für die Mission oder so. Und ich fand das irgendwie schön und die Kinder haben das gelernt. Und ich muss sagen, also ohne, dass ich mir selber auf die Schulter klopfen will, aber ich glaube, keines unserer Kinder hatte bis jetzt jemals zu wenig Geld. Die haben irgendwie gelernt, damit gut umzugehen, sowohl zu sparen als auch auf was zu verzichten und Gott die Ehre zu geben. Ich war jetzt diese Woche 2 Tage auf einer Konferenz von der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Mission, die sitzt in Korntal, und der Arbeitsgemeinschaft Pfingstlich-Charismatischer Mission, wo ich angestellt bin. Die haben nach 26 Jahren, wo es die APCM gibt, zum ersten Mal gemeinsam eine Tagung gemacht auf dem Schönblick. Und es war ein bisschen wie der Himmel auf Erden, weil alle Differenzen, die es gab, ob man jetzt in Zungen reden darf oder nicht und ob da jetzt jemand dagegen ist und ob was auch immer, es war wie weg und es war eine Einheit da. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben wirklich, ich glaube, es war eine historische Tagung und ich habe mich richtig gefreut, dass das funktioniert hat, dass das so war. Und ich saß an einem Tag mit Missionsleitern zum Essen an einem Tisch. Einer von ganz großen Missionen, ein Geschäftsführer von einer großen Mission und noch ein neuer Nachwuchsleiter von einer kleineren Mission. Und dann habe ich gesagt, wie ist denn das, was denkt denn ihr, gibt man den 10. in die Gemeinde oder gibt man den 10. an die Missionare, so wie man Lust hat? Weil das ist immer so eine spannende Frage für die Werke. Und ich lese überall, bringt den ganzen 10. in das Vorratshaus Gottes, den Tempel, was auch immer. Und heute irgendwie ist ja die Gemeinde der Tempel Gottes. Also bringt es in die Gemeinde, aber es ist nicht die Gemeinde, sondern es ist die Gemeinde. Was machen wir jetzt damit? Na, habe ich natürlich den Nerv getroffen. Die waren schon der Meinung, ja, es gehört in die Gemeinde, aber natürlich leben die Missionswerke auch davon, dass sie Spenden bekommen. Und es hat ein bisschen damit zu tun, ob wir denken, dass die Gemeinde auch sendet. Wenn eine Gemeinde sendet, so sondert mir aus, Paulus und Barnabas, dann braucht die Gemeinde auch das Geld, um die zu senden. Und dann geht es an die Gemeinde, die die Missionare unterstützt. Wenn es, und das individualisiert sich scheinbar jetzt, wenn es aber so ist, dass jeder sich selber überlegt, wen er denn jetzt findet, dass er senden könnte, dann unterstützt der den und der den und der den und dann spendet jeder woanders hin. Und es nimmt ein bisschen auch der Gemeinde diesen Auftrag zu senden, die Missionare zu unterstützen, Berichte zu kriegen und für sie zu beten. Also da gibt's keine biblische Antwort darauf. Es war einfach ein sehr interessantes Gespräch mit diesen Missionsleitern. Aber sie sind sich alle einig gewesen, dass es sich zurzeit individualisiert, weil jeder selber entscheiden will, was er macht. Und ich finde es eigentlich immer noch, dass es Aufgabe der Gemeinde ist, Missionare wirklich von ganzem Herzen, die sich aussondern, zu gehen, auch zu unterstützen. Jetzt kommen wir zu Jesus und dem Zehnten. Da ist was Interessantes. Die Pharisäer, die waren so genau. Die wollten alles richtig machen mit dem Zehnten. Lukas 11, 39 bis 42. Ihr Pharisäer achtet peinlich genau darauf, Becher und Teller äußerlich zu säubern. Doch innerlich seid ihr alles andere als rein, sondern voller Habgier und Bosheit. Wie dumm von euch! Hat Gott nicht das Äußere und das Innere geschaffen? Deshalb gebt den Bedürftigen, was ihr in eurer Habgier zusammenrafft, und ihr werdet in allem rein sein. Doch es wird euch Pharisäern schlimm ergehen. Denn ihr gebt zwar den vorgeschriebenen zehnten Teil, noch vom kleinsten Anteil eurer Einkünfte. Wörtlich steht da von der Minze, Raute und Gemüse. Doch die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes vergesst ihr. Ihr sollt den zehnten Teil geben, das ist richtig. Aber ihr dürft die wichtigeren Dinge dabei nicht außer Acht lassen. Hier geht Jesus darauf und sagt, ja, das mit dem Gesetz, das ist ganz gut. Er ist nie gekommen, das aufzulösen. Aber der Zehnte war ja noch nicht mal Gesetz, weil er gab schon vorher diesen Zehnten, wie wir gesehen haben bei Abraham und Jakob. Er wurde im Gesetz erwähnt und Jesus sagt, das ist richtig, gebt. Aber lasst die wichtigeren Dinge nicht außer Acht. Also ist der Zehnte nicht zu Ende heutzutage. Es gibt ihn, aber es gibt noch Wichtigeres. Und da würde ich jetzt gerne ein paar Anweisungen von Paulus weitergeben. Der sagt im 1. Korinther 16, 2, dass wir regelmäßig geben und dass wir das vorrangig beiseite legen sollen. An jedem Tag des Herrn soll jeder von euch so viel Geld beiseite legen, wie es ihm möglich ist, und für diese Sammlung aufbewahren. Das war eine spezielle Sammlung, das war nicht der Zehnte eigentlich. Wartet nicht bis zu meiner Ankunft, um dann alles auf einmal einzusammeln. Also er hat gemerkt, wenn er jetzt sagt, ich komme irgendwann, dann mache ich eine Sammlung, das klappt nicht. Sondern er sagt, legt jedes Mal, wenn ihr was am Anfang der Woche habt, legt es als erstes zurück. Und wenn ich dann komme, nehme ich alles mit, aber ihr solltet es schon vorbereitet haben. Im 2. Korinther 8, Verse 11 bis 15 heißt es, bringt die Sache nun mit derselben Begeisterung zum Abschluss, mit der ihr sie in Angriff genommen habt. Gebt so viel, wie ihr entbehren könnt. Wenn ihr wirklich dazu bereit seid, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr erübrigen könnt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Das heißt, wenn du Schulden hast zum Beispiel, kann es sinnvoll sein, zuerst die Schulden zurückzugeben. Aber es kann auch sein, Gott spricht zu dir und sagt, vertrau mir doch und prüf mich, ob ich nicht die Schleusen des Himmels auftun werde. Da muss man sehr gut hören, was Gott sagt. Tu das, was du kannst, aber tu nicht mehr und denke nicht, ich muss ein Gesetz erfüllen und dann klappt es gar nicht. Es geht nicht um ein Gesetz, es geht um das Herz. Und der letzte Vers ist 2. Korinther 9, Verse 6 bis 8. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Ist das nicht gut? Wir werden noch übrig behalten. Also gib, wenn du gibst, mit frohem Herzen. Ich wollte noch was sagen zum Modell des Zehnten. Das ist ein Parkautomat. Ich habe keinen anderen Wechselautomat gefunden. Aber ich habe so ein paar lustige Sprüche gefunden, die ich dazu gut fand. Wir helfen Gott nicht aus, weil er pleite ist. Gott braucht nicht unser Geld. Der Zehnte zeigt auf, wer in unserem Leben herrscht. Wenn du den Zehnten gibst, dann denke nicht, und deswegen sagen manche, der Zehnte ist Altes Testament, das gilt heute nicht mehr. Wenn du den Zehnten gibst, dann denk nicht, mit dem Rest kann ich dann machen, was ich will. Ich bin jetzt sozusagen freigekauft. Das ist nicht Neues Testament. Neues Testament ist, Jesus gehört alles. Trotzdem glaube ich, dass es gut ist, den Zehnten zu geben, weil wir daran üben, unser Herz frei zu kriegen von dieser Habgier. Also die anderen 90% gehören auch Gott. Gott ist kein Wechselautomat, du kannst nicht oben Geld reintun und unten kommen dann lauter Münzen raus, das funktioniert auch nicht. Und noch etwas in Römer 12, Vers 8 sind die Gaben aufgelistet, die Geistesgaben. Und es gibt eine Gabe des Gebens. Man sagt, dass es ungefähr 10% der Leute in der Gemeinde haben die Gabe der Evangelisation. Ich weiß aber nicht, wie viele Leute in der Gemeinde im Schnitt die Gabe des Gebens haben. Aber es gibt Menschen, die haben eine Gabe einfach zu geben über das hinaus, was der Zehnte ist. Und wenn du so einer bist, dann wäre es bestimmt falsch, wenn du 10% gibst, nur weil das da irgendwo ausgerechnet ist. Dann gib, was Gott dir aufs Herz legt. Geld ist aus meiner Sicht eine Frage der Haltung. Reinige dein Herz von Habsucht. Entwickle eine Haltung, eine Gewohnheit des Gebens und frag Gott auch großzügig, was kann ich noch geben? Sei freigebig, weil Gott mit dir freigebig ist. Und dann wird Yahweh Jireh, der Herr, dein Versorger, dich auch versorgen. So haben das schon viele, viele Leute vor dir erlebt. John Wesley hat einen schlauen Spruch gemacht. John Wesley ist der Gründer der Methodisten. Der hat gesagt, verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Und wie du das jetzt gewichtest, musst du dir überlegen. Ich möchte euch noch auf eins hinweisen, das habe ich jetzt gefunden bei der Recherche. Es gibt einen Podcast, der heißt O du heiliges Geld von Bibelfinanz. Die haben inzwischen schon 145 Folgen oder so aufgezeichnet. Eine Folge davon, die Folge Nummer 5, ist die Frage, ob der Zehnte noch relevant ist. Aber es gibt auch so Fragen wie, was tue ich, wenn ich Schulden habe? Wie gehe ich damit um, wenn ich Unternehmer bin? Und ganz viele andere Sachen. Wer zu diesem Thema Finanzen also noch mehr sucht, der kann gerne dahin mal gucken. Was mir wichtig ist, ist einfach, dass wir diese Freigebigkeit haben und erleben, weil das Jesus so wichtig war auf dem Weg nach Jerusalem, weil es in der Bibel immer wieder vorkommt und weil Gott tatsächlich gesagt hat, er prüft uns und er möchte uns segnen. Segen aber nicht immer verstanden als Geld, was kommt, sondern Segen einfach umfassend als Shalom Gottes für unseren ganzen Menschen. Gott will, dass es dir gut geht. Und deswegen spricht er über dieses Thema Geld, damit nicht, wenn du deine Jacke aufmachst, nur Geld zu sehen ist, sondern damit, wenn er dein Herz anschaut, Jesus zu sehen ist und die Liebe zu Gott zu sehen ist. Ich würde gerne ganz kurz beten. Jesus, danke, dass dein Wort so aktuell ist. Das ist nie veraltet. Danke, dass du dieses Thema Geld angesprochen hast auf dem Weg nach Jerusalem, wo du schon wusstest, was auf dich zukommt. Und ich bete, dass jeder von uns frei wird von Habgier, frei wird von der Macht des Geldes und frei dir zu dienen von ganzem Herzen. Und ich segne jeden, Vater, dass jeder deine Stimme hört und dass du jeden segnest mit dem Besten, was du zu geben hast, mit deinem Frieden im Herzen und mit allem, was wir brauchen, um versorgt zu sein. Amen.